Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gspürhund Zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilly Zrost und ich kann's ja gar nicht fassen, aber vor fast einem Jahr habe ich mit dem Podcasten begonnen und das ist jetzt schon die letzte Folge der dritten Staffel. Und in den letzten Folgen stelle ich immer irgendwelche Vereine oder Institutionen vor. Daher begrüße ich heute Magister Karl Weißenbacher im Podcast. Er ist seit 14 Jahren beim Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und war von Anfang an mit der Umsetzung des Forschungsinstituts beauftragt. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer bei der Pfötchenwelt in Langenwang. Beim Messerli Forschungsinstitut ist Magister Karl Weißenbacher Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle nicht nur der tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen, worüber wir heute noch ausführlich reden werden, sondern auch der Assistenz- und Therapiebegleithunde. Wir sprechen eben über die tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen, das Gütesiegel allgemein, die Entstehungsgeschichte, die Schwierigkeiten und. Aber da ich jetzt mehrmals das Messerli-Institut erwähnt habe, möchte ich vorab wissen, was das Institut so tut. Und daher war das meine allererste Frage beim Interview. Ich frage aber daher noch einmal konkreter, was macht denn überhaupt das Messerli-Forschungsinstitut bei der VetMed-Uni in Wien?
Gut, das Messerli-Forschungsinstitut umfasst mehrere Bereiche, dient eigentlich zur Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung. Wir haben mehrere Abteilungen. Eine wesentliche Abteilung ist Ethik in der Mensch-Tier-Beziehung. Dann aber auch die Kognitionsforschung, ja, da ist der Schwerpunkt Hund und die vergleichende Medizin. Und diese drei Abteilungen zusammen arbeiten an der gesamten Mensch-Tier-Beziehung. Da passt ja die Veterinärmedizin wahnsinnig gut dazu, das Know-how der VetMed-Uni. Und ich glaube, das Messerli-Forschungsinstitut als solches ist ja auch ein einzigartiges Institut in dieser Konstellation. Und damit können wir oder haben wir auch sehr viel bewegt in der Gesellschaft, nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa und wahrscheinlich auch damit hinausstrahlend auch weltweit, weil diese interdisziplinäre Zusammenarbeit gegeben ist und das gibt es in dieser Form ja tatsächlich nur am Messerli-Institut. Und es ist ja nicht nur die VetMed-Uni beteiligt, es ist auch die Med-Uni Wien beteiligt und auch die Uni Wien. Ja? Das heißt interdisziplinär, interuniversitär. Und diese Konstellation bringt natürlich wahnsinnig viele Vorteile, weil sehr, sehr viel Know-how vorhanden ist in allen drei Universitäten. Ist aber auch nicht immer ganz leicht in der Abwicklung, muss man auch dazu sagen. Und es bedarf sehr viel Disziplin, auch Partner zu suchen, auch in den anderen Universitäten, aber auch an der eigenen Universität. Ja, jeder hat so viel zu tun und da braucht es wirklich immer wieder so einen internen Schubs, den Schweinehund zu überwinden. Ja, ich gehe raus, ich will zusammenarbeiten. Wir können nur sehr viel erreichen, wenn wir zusammenarbeiten und dieses Thema Mensch-Tier-Beziehung auf diesem Weg der Zusammenarbeit und die vielen Disziplinen, die wir haben, zusammenführen und dann schöne Projekte entwickeln und auch weiterentwickeln und das zum Wohle von Tier und Mensch. Und das ist auch eine unserer Hauptaufgaben. Es ist auch im Institutseigenen Vorgabe, dass wir keine invasive Forschung machen. Ja? Das heißt, jede Forschung, die wir betreiben, ist nicht invasiv. Das ist Beobachten. Das ist vielleicht schon Proben sammeln, so wie Speichelproben, aber auch das ist auch nicht invasiv. Da werden die Tiere vorher trainiert oder eben neue Techniken zu verwenden, wie MRI, CT und, um ein ganz spannendes Projekt, das wir hatten, waren Hirnstrommessungen, wo Hunde trainiert werden, die dann im CT drinnen liegen. Und das Ganze aber über 10, 15 Minuten. Also das bedarf auch sehr viel Trainingsarbeit. Und das ist schon herausfordernd, aber die Ergebnisse sind dann einfach toll. Und wenn man sagen kann, okay, was bewegt eigentlich ein Tier, ja? Bei gewissen Reizen, Außenreizen, die auf das Tier kommt. Und das kann man aber wiederum nur dann machen, wenn das Tier vollem Bewusstsein ist. Das heißt, es muss entsprechend trainiert werden.
Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was invasive Forschung bedeutet?
Invasive Forschung ist, wenn ich Körper öffne, Proben entnehme, wie Muskelproben oder zum Teil gehört eigentlich die Abnahme von Blutproben. Ja? Das ist jetzt für einen Veterinärmediziner schwer nachvollziehbar, dass das invasiv ist. Aber ich durchdringe die Körperoberfläche und damit ist es eine invasive Forschung. Ist natürlich in der Veterinärmedizin auch immer notwendig, ja? Und auch in den veterinärmedizinischen Behandlungen, da kann man gar nicht anders. Aber am Messerli Forschungsinstitut machen wir es nicht und das können wir auch.
Mhm. Gerade wenn es eben darum geht, die Mensch-Tier-Beziehung zu erforschen, sollte man vielleicht schauen, dass man eben im ethischen Bereich, das ist auch sehr spannend, dass das schon angesprochen haben, dass da die Ethik auch sehr hoch gehalten wird. Die drei Bereiche, die jetzt aber für uns spannend sind, sind ja vielleicht die tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen, dann die Assistenzhundearbeit und die Therapiebegleithunde. Prüfstelle genau. Ist es ja auch. Also Messerli Forschungsinstitut macht sehr viel.
Ja, das ist richtig, ja. Aber geht auch nur, weil das Know-how vorhanden ist. Ja. Und der Gesetzgeber hat, oder begonnen hat es mit den tierschutzqualifizierten Hundetrainern 2012 mit der Verordnung zur tierschutzkonformen Ausbildung von Hunden, die grundsätzlich ja für jeden Hundetrainer in Österreich gilt. Und darauf setzend eben das Gütesiegel tierschutzqualifizierte Hundetrainer, Hundetrainerinnen, das ein freiwilliges Gütesiegel ist. Aber sehr, sehr fortschrittlich. Ja. Wir haben Diskussionen auch gehabt, auch in Österreich es verpflichtend zu machen. Da wird es insofern ein bisschen schwierig mit der Gewerbeordnung, weil Hundetraining leider, muss ich dazu sagen, ein freies Gewerbe ist. Das heißt, das kann jeder ausüben ohne Ausbildung, was grundsätzlich ein Wahnsinn ist. Aber mit diesem Gütesiegel und wie Sie sagen, der Bewerbung des Gütesiegels, das Raustragen in die Bevölkerung, das Sensibilisieren von Hundehaltern und Hundehalterinnen, dass sie tatsächlich tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen in Anspruch nehmen, das ist die Herausforderung gewesen. Was wir aber machen konnten mit diesem freiwilligen Gütesiegel, den Level höher anlegen. Wenn wir es vergleichen mit Deutschland, Paragraph 11 Prüfung, die ja sehr uneinheitlich ist, die von uns auch nicht anerkannt wird, weil sie ja in den meisten Bundesländern eigentlich wertlos ist und keinen Standard darstellt. Ausnahme sind Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die machen das gut, die machen das ähnlich wie bei uns tierschutzqualifizierte Hundetrainer. Und der Vorteil von dem Ganzen ist erstens, dass sich diese Trainerinnen, die Prüfung absolviert haben, herausstellen und sagen, ja, wir können es. Wir haben eine staatliche Prüfung gemacht. Wir haben es in der Prüfung unter Beweis gestellt, unser theoretisches Wissen, aber auch unser praktisches Wissen. Und das Zweite ist die Kontrollmöglichkeiten. Das heißt, wir können kontrollieren, ob tatsächlich auch immer tierschutzkonform gearbeitet wird. Der Kunde, der Konsument, sprich Hundehalter, Hundehalterin, haben die Möglichkeit, sich zu beschweren, nämlich bei uns. Und wir gehen jeder Beschwerde nach, auch wenn sie anonym ist. Und die Fortbildungsverpflichtungen. Also wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben wir anerkennen im Jahr etwa 13.000 Fortbildungsstunden. Das ist wahnsinnig viel. Und diese Fortbildungen haben hohe Qualität. Das heißt, da gibt es gewisse Voraussetzungen, dass sie anerkannt werden, nämlich entsprechende akademische Ausbildung in den jeweiligen Bereichen, beziehungsweise auch tierschutzqualifizierte Hundetrainer, weil die haben gerade im Trainingsaspekt die Prüfung ja absolviert. Und damit haben wir aber insgesamt, ja, auch für alle nicht tierschutzqualifizierten, den Level angehoben. Ja, die speziell im Fortbildungsbereich, ich glaube, es gibt in Österreich nicht mehr viele Fortbildungen, die nicht bei uns eingereicht werden zur Anerkennung. Das ist kostenfrei für den Veranstalter. Und dann ist aber der Besucher, der Konsument, nämlich in dem Fall der Hundetrainer oder Trainerin, die wissen dann auch, wenn das bei uns gelistet ist auf der Homepage, dass das eine qualitativ hochwertige Fortbildung ist. Und gerade am Anfang hatten wir schon Ansuchen, die wir ablehnen mussten, aber es machen auch Fortbildungsveranstalter wie der ÖKV, also der Kynologenverband, die ihre Fortbildungen auch bei uns anerkennen lassen, oder einen Teil oder den größten Teil wahrscheinlich sogar, weil sie zeigen, ja, wir machen auch gute Fortbildungen und das tun sie ja auch. Ja. Und wir als Prüfstelle, als beauftragte Prüfstelle, können das entsprechend einteilen und haben damit eben wahnsinnig viel bewegt, was Hundeausbildung betrifft. Ja.
Das heißt, dass tierschutzqualifizierte Hundetrainer oder tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen Siegel besagt einfach nur, dass diese Personen staatlich geprüft sind, weil eigentlich muss jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin in Österreich tierschutzqualifiziert arbeiten. Das ist laut Gesetz vorgeschrieben. Aber es gibt eben jetzt auch ein Siegel, eine Prüfstelle, wo das geprüft wird und wo man das freiwillig als Hundetrainerin eben machen kann und damit auch gelistet werden kann. Sie haben jetzt selber schon gesagt, wir brauchen ein bisschen aber auch dieses Siegel, weil es eben das Gewerbe des Hundetrainings einfach ein freies ist. Und jeder Mensch könnte das einfach jetzt anmelden, ich bin Hundetrainerin, ohne eine wirkliche Ausbildung dazu haben.
So ist es, ja. Wenn irgendwer, ja, Hunds, Kinds, Müller, Huber, zum Gewerbeamt geht und sagt, ich bin Hundetrainer, melde jetzt mein Gewerbe an, müssen die das annehmen. Nee. Und das ist das, wie Sie sagen, es gibt keine Orientierung für Hundehalter, Halterinnen, ja, wo gehe ich hin zum Training. Es gibt nach wie vor in Österreich auch Trainer, Trainerinnen, die nicht gut arbeiten. Ja. Die versuchen schon tierschutzkonform zu arbeiten, aber es macht schon einen großen Unterschied, ob ich das auch mit entsprechendem Know-how, mit Wissen, auch mit praktischem Wissen vorantreibe und damit das Leben des Hundes deutlich verbessere, weil er sich einfach wohlfühlt in dem, was er macht. Oder ob ich das halt irgendwie mache. Der Hund lernt vielleicht etwas oder auch nicht, lernt vielleicht das Falsche, macht Fehlverknüpfungen und das sollte die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin auch erkennen, was bei anderen Trainerinnen zum Teil auch gegeben ist. Ja, ich will nicht behaupten, alle anderen sind schlecht. Ja, aber da gibt es doch eine große Zahl, die nicht wirklich so toll sind, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und mit der Prüfung müssen sie sich einfach anstrengen, die müssen einfach die Grundlagen des Verhaltens lernen und damit aber auch lernen, die Hundesprache zu erkennen. Ja, der Hund zeigt uns ja sehr viel in seine Verhaltensäußerungen und das entsprechend umsetzen und darauf eingehen. Und da können wir schon behaupten, dass tierschutzqualifizierte Hundetrainer das können, während bei anderen wissen wir es nicht. Ja. Und diese Orientierung für den Konsumenten ist einfach wahnsinnig wichtig, dass er sagt, ja, ich suche bewusst tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen auf. Und wenn irgendwas nicht passt, ja, oder mir nicht passen sollte, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, gibt es eine Stelle, da kann ich mich beschweren und die gehen der Sache dann auch nach. Und das machen wir auch.
Das Siegel gibt, Sie haben es jetzt vorhin kurz erwähnt, seit 2012. Wie war denn da die Gründungsgeschichte dahinter?
Naja, die Gründungsgeschichte war, wie Sie sagen, eine typisch österreichische, würde ich mal sagen. Es gab lange Diskussionen nach Einrichtung des bundesweiten Tierschutzgesetzes 2005. Ja. Das ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Ja. Das muss man schon sagen. Ihr wird ja laufend novelliert und verbessert, wie es auch gehört. Jedenfalls wurde um diese tierschutzkonforme Hundeausbildung sehr lange herumgestritten mit den größeren Verbänden. Und die sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich bin 2010 ans Messerl-Institut gekommen und beauftragt, mit dem Aufbau des Messerl-Institutes zu beginnen und umzusetzen. Ich selber mache seit 2000 Hundetraining und war in Österreich einer der ersten, der nicht aggressiv, also gewaltfrei gearbeitet hat. Ja. Ich bin am Anfang belächelt worden, angefeindet, alles Mögliche und war dann halt am Messerl-Institut und dem zuständigen Ministerialrat oder Sektionschef hat es dann irgendwann gereicht, hat mitbekommen, das Messerl-Forschungsinstitut hat mitbekommen, dass ich dort tätig bin und das war ein Studienkollege von mir. Und dann kommt er daher und sagt, du, kannst du mir helfen? Ja, ich habe da ein Problem. Und dann haben wir uns das Problem angeschaut und haben gesagt, naja, das Problem ist nicht ein ganz so großes. Setzen wir uns hin, arbeiten was Vernünftiges aus, inklusive Verordnung und das Ganze haben wir in einem halben Jahr. Und das war auch so. In einem halben Jahr war das Ganze gegessen, war etabliert und wir haben mit der Umsetzung begonnen, tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen zu prüfen. Die erste Prüfung war, ich glaube, am 12. März 2012 oder 13. März, weiß ich noch sehr gut. Damals ist auch Direktorin als Figurantin dabei gewesen. Ja. War eine spannende Geschichte. Und da sind natürlich am Anfang sind die Highflyer gekommen, die ohne das gut waren, ja, die ohne das auch schon tierschutzkonform gearbeitet haben. Und das waren am Anfang. Ich glaube 2012 haben wir irgendwas so um die 60 geprüft. Dann gab es ziemliche Widerstände, aber von den großen Dachverbänden. Das braucht man nicht, ja, aber so Blödsinn und. Dann kamen aber die Folgegesetzgebungen in den Bundesländern, das heißt Umsetzung, so wie in der Steiermark, Prüfung bei einer, oder Ausbildung bei einer tierschutzqualifizierten Hundetrainerin plus eine Prüfung, gibt Nachlass in der Hundesteuer. In Wien Sachkunde darf nur gemacht werden von tierschutzqualifizierten Hundetrainern. Klar, die sind staatlich zertifiziert. Und dann ist der große Dachverband ÖKV draufgekommen, ja, da müssen wir jetzt schon was tun. Ja. Sonst wird uns der Rang komplett abgelaufen. Und wir haben uns dann hingesetzt und ich war immer offen für Gespräche und haben einen vernünftigen Weg gefunden, nämlich dass eine Vorfeldorganisation vom ÖKV, nämlich Dog Audit oder Teilorganisation ist nicht ganz korrekt, die Organisation von Prüfungen macht. Das heißt, alles, was Hintergrundorganisation macht, wird von extern gemacht und die Prüfungshoheit bleibt aber bei uns. Das heißt, wir schicken dann Prüferteams hin und die nehmen die Prüfung ab. Aber alles, was Administration ist, im Vorfeld haben wir ausgelagert. Damit konnten wir es auch in ganz Österreich gut anbieten. Und dann hat es schon einen Schub genommen. Ja? Und wir prüfen momentan im Jahr ungefähr 120 bis 130 Trainer und Trainerinnen. Die Durchfallsquote liegt ungefähr bei 30%.
Doch, das überrascht mich jetzt.
Ja. Nein, das ist nach wie vor gegeben. Ja. Und es scheiden auch jedes Jahr immer wieder ein paar aus, aber de facto haben wir jetzt ungefähr 550 tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen über das ganze Bundesgebiet verteilt. Das heißt, wir haben da schon eine sehr gute Abdeckung und ich bin überzeugt, dass mit der nächsten Novellierung wieder ein Schub von Hundetrainerinnen kommt, also vom Tierschutzgesetz und Verordnung dazu wieder ein Schub kommen wird. Ob da alle bestehen werden, bezweifle ich, ja, aber es sind sicher wieder einige dabei, die bestehen werden. Aber die Richtung Die Richtung ist klar vorgegeben vom Gesetzgeber, auch von den Landesgesetzgebungen in Richtung tierschutzkonforme Arbeit, aber auch die Beauftragung von tierschutzqualifizierten Hundetrainern in der Abhaltung gewisser Tätigkeiten eben wie die Sachkunde. Weil da kann sich der Gesetzgeber dann auf, darauf verlassen, ja, die haben eine staatliche Prüfung, die sind kontrolliert, die müssen Fortbildungen machen und, und. Und das hat man ja ansonsten nicht.
Wenn Sie jetzt sagen, die Personen können da dann bei der Prüfung antreten, welche Personen können denn überhaupt zur Prüfung zum tierschutzqualifizierten Hundetrainer, zur Hundetrainerin antreten?
Grundsätzlich kann das jeder machen, der eine zweijährige Ausbildung bzw. zweijährige Tätigkeit als Trainer, Trainerin gemacht hat. Und diese zweijährige Tätigkeit kann nachgewiesen werden, eben entweder über einen Gewerbeschein oder über die Bestätigung des Vereins als solches, ja, Vereinsvorstand in dem Fall. Ist, wie Sie sagen, für uns, also wir müssen das einmal glauben, die Bestätigung. Ja? Bei der Gewerbeberechtigung ist es eh klar, das ist ein staatliches ausgestelltes Zertifikat oder Nachweis. Bei den Vereinen bin ich mir nicht immer sicher, ob das wirklich ganz korrekt gemacht wird. Spielt aber für uns dann nicht die große Rolle, weil die werden dann eher nicht bestehen. Ja? Mhm. Das sind dann die erwischen wir dann schon. Also man tut sich nichts Gutes, wenn man da schummelt, weil spätestens bei der Prüfung ist Tag der Wahrheit. Und wenn dann das Know-how und vor allem auch die praktische Umsetzung nicht gegeben ist, wird die Prüfung einfach nicht bestanden. Und dann ist aber meistens gleich eine Wartefrist von einem halben Jahr, weil die Theorie lernen, das geht noch. Ja? Das schaffen noch ziemlich alle. Da haben wir eine sehr niedrige Durchfallsquote, aber in der praktischen Umsetzung hapert es dann und da haben wir die hohe Durchfallsquote, eine relativ hohe Durchfallsquote, weil man sehr rasch draufkommt, auch als Prüfer. Was ist dahinter? Wird das genau beobachtet? Wie ist das Verhalten des Hundes? Wird darauf eingegangen und, und. Also da ist diese Prüfung ist schon sehr selektiv.
Sie haben jetzt eh kurz gesagt, es gibt einen theoretischen Teil bei der Prüfung und einen praktischen Teil. Und ich habe den ja im Rahmen meiner Ausbildung bei dem Verein Tiere helfen Leben gemacht. Wie schaut das jetzt aber aus, wenn man zum Beispiel eben 2 Jahre oder schon länger als Hundetrainerin arbeitet und sich denkt, ich würde jetzt gern zur Prüfung gehen. Wo kann man das machen?
Prüfungstermine sind bei uns auf der Homepage angeführt, unabhängig davon, wer jetzt der Prüfungsveranstalter ist. Also wer diese administrative Tätigkeit macht, das ist auf jeden Fall bei uns eingemeldet. Da kann man hingehen. Und die Prüfungen sind auch öffentlich. Das heißt, man kann hingehen, zuschauen, sich mal informieren, wie läuft das ab. Und jede Prüfung hat ihre Eigenheiten. Ja? Und wenn man den Ablauf nicht kennt, wird es eher schwierig. Aber wenn man weiß, okay, der Ablauf ist so, dann kann ich mich darauf einstellen, dann habe ich nicht mehr Angst vor dem Ablauf als solches. Und wenn ich gut vorbereitet bin, eine gute Ausbildung genossen habe, dann ist die Prüfung ja tatsächlich ein Klacks. Ja, aber für alle jene, die keine gute Ausbildung genossen haben, wird es schwierig. Und das sind halt alle jene, die so umlernen. Ja? Mhm. Und das gestehen wir auch jedem zu, dass sie eben von aversiver Methode auf nicht-aversive umlernen und das beginnt dann bei diesen klassischen Leinenruckeln. Und ich sehe das, ich stehe nach wie vor hin und wieder bei uns selber als Trainer dort. Habe erst gestern wieder gesehen, ein Hundehalter, der komplett neu zu uns gekommen ist mit einem 2-jährigen Hund. Der Hund hat das nicht gemacht, dann nicht wirklich gerissen, aber das ist Leinenruckerl, ja. Und das ist völlig unnötig. Und der Hund lernt nichts daraus. Und dann wird er halt darauf hingewiesen. Und genau das kommt aber durch. Bei der Prüfung haben wir einen gewissen Stress und dann kommt altes Verhalten durch. Darum haben wir auch die Wartefrist bei Nichtbestehen der praktischen Prüfung von 6 Monaten, weil sie eine Verhaltensveränderung bedarf. Und eine Verhaltensveränderung habe ich nicht in 4 Wochen geschafft. Hm. Das heißt, da brauche ich längere Zeit. Da muss ich möglicherweise auch zu einer anderen Trainer, Trainerin, wo ich mitarbeiten kann, der mich anleitet oder die mich anleitet. Und damit komme ich in einen guten Bereich rein und kann entsprechend die Prüfung dann bestehen. Und das sehen wir auch immer wieder, ja, dass die nicht bestehen, dann wissen sie, okay, sie sind noch nicht so weit und kommen dann in 6 bis 8 Monaten wieder. Und dann bestehen sie die Prüfung anstandslos. Ja. Das heißt, dann hat es im Kopf irgendwo Klack gemacht und diese automatisierten Bewegungen werden abgelernt. Möglicherweise kommt es hin und wieder auch durch. Ja. Aber in Summe ist es sicher so, dass dann korrekt gearbeitet wird und vor allem haben diese Trainer, Trainerinnen ja auch immer im Hinterstübchen, dass wir aberkennen können.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil davon, dass es auch Konsequenzen gibt, wenn man nicht entsprechend der Qualitätsrichtlinien arbeitet, beziehungsweise tierschutzwidrig arbeitet. Und der Vorteil von diesem eigentlich privatrechtlich vergebenen Gütesiegel ist die Aberkennung. Weil sonst müssen wir immer warten auf einen Entscheid, auf tatsächlich eine tierschutzrechtliche Verurteilung. Mhm. Das ist mitunter schwierig und vor allem gilt das dann nur für das gesamte Bundesgebiet. Wir hatten zum Beispiel auch einen Fall einer Aberkennung, das wurde auch zur Anzeige gebracht. Da war es aber unklar, wo der Vorfall war, ob das war Training an der tschechisch-österreichischen Grenze im Mühlviertel und die zuständige Behörde hat es niedergelegt, weil es nicht ganz klar war, war das noch in Österreich oder war das schon in Tschechien. Für uns war das irrelevant. Der Tatbestand war da, das war 2016, eben das Kettenhalsband auf Zug und das war im Tierschutzgesetz als solches ja damals noch gar nicht drinnen. Und für uns ist es irrelevant, was passiert. Ja? Für uns ist klar, wenn das Gütesiegel geführt wird, dann gilt das weltweit und nicht nur im Bundesgebiet. Mhm. Und das ist der große Unterschied da. Das heißt, wir können uns wesentlich schärfer kontrollieren und auch sanktionieren, als eigentlich der Gesetzgeber das kann.
Ja, weil ich habe das auch schon im bekannten Freundeskreis oder auch schon im Training erfahren, dass wenn Leute zu Trainerinnen gehen, die nicht tierschutzkonform arbeiten, ist es enorm schwierig, da die dran zu kriegen, sage ich jetzt mal. Man kann es natürlich melden bei der Tierschutzombudsstelle, aber bis da was passiert und so, das ist ein sehr, sehr langer Prozess und die Leute trauen sich dann oft nicht, weil es immer mit so einer Anzeige verbunden ist. Also weil es immer genau. so ein richtiger Schritt ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sagt, eigentlich sollte diese Person wirklich tierschutzqualifiziert arbeiten, könnte man sich dann bei der WetMed oder eben beim Messel-Institut melden und sagen, hey, da stimmt was nicht. Und das wird dann kontrolliert. Oder wie schaut das dann aus? Angenommen, da gibt es einen Verdacht, wie wird das geregelt?
Wir schauen uns, kommt jetzt immer ein bisschen auf den Verdacht drauf an, ja, was es ist. Wir holen auf jeden Fall immer eine Stellungnahme ein. Das heißt, wir konfrontieren den Trainer, die Trainerinnen mit dem Vorwurf, auch wenn es anonym ist, holen eine Stellungnahme ein und die sind dann bei uns unter genauerer Beobachtung und da kann es mir sein, dass dann ein Mystery-Kunde hinkommt mit seinem Hund und ein Training mitmacht und diese ganzen Dinge. Ja. Also das ist diese Abläufe machen wir dann. Wobei es natürlich auch nicht immer der Fall sein kann oder der Fall ist, dass eine Beschwerde auch, wie Sie sagen, mit der Aberkennung endet. Ja, wir müssen das schon auf normalem Rechtswege weitergehen und entsprechend unserer Vorgaben. Aber wenn ein Vorfall war, dann allein durch die Einholung der Stellungnahme wissen die Trainerinnen und Trainer dann schon, okay, offensichtlich habe ich einen Fehler gemacht. Ja? und ich muss in Zukunft vermehrt aufpassen. Ansonsten kann es passieren, dass mir das Zertifikat aberkannt wird, also die Lizenz aberkannt wird. Und das will dann auch keiner machen. Allein schon der Gedanke, dass es passieren könnte und dass wir sie doch im Fokus haben, bewirkt schon sehr viel. Ja? Das heißt, die Aberkennung ist wirklich dann der allerletzte Schritt und das sind schon grobe Verstöße, leichte Verstöße, bedingen dann eben eine entsprechende Abmahnung und die Abmahnung erfolgt eben durch Einholung der Stellungnahme. Dann ist es meistens ja Aussage gegen Aussage. Aber es gibt auf jeden Fall, wie Sie sagen, für die Trainer, Trainerinnen einen Hinweis, aufpassen, es ist nicht ganz in Ordnung, was ich gemacht habe. Ja. Und wenn es ein schwerer Verstoß ist, wird sowieso sofort aberkannt. Und da brauchen wir auf kein Gerichtsurteil warten.
Das Siegel ist aber dennoch freiwillig. Gibt es aber zum Beispiel einige Personen, die das Siegel verpflichtend machen müssen?
Noch nicht. Noch nicht, weil es keine Vorgaben gibt. Ja. Und das ist auch insofern schwierig, weil es im Widerspruch dann zur Gewerbeordnung steht. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Gütesiegel, auf der anderen Seite die Gewerbeordnung. Ja. Das Gütesiegel ist ein freiwilliges, die Gewerbeordnung ist eigentlich verpflichtend. Ja. Und eine Änderung der Gewerbeordnung ist äußerst schwierig, wenn man die Gewerbeordnung aufmacht oder die Sozialpartner die Gewerbeordnung aufmachen, dann kommen ja ganz andere Begehrlichkeiten, die mit Hundetraining gar nichts zu tun haben. Ja? Aber da geht es rein, Aufschnüren des Paketes heißt, da kommen die verschiedensten Begehrlichkeiten. Beim freiwilligen Gütesiegel ist es, das hat in Österreich inzwischen einen guten Stellenwert. Ja? Es muss nicht jeder machen, gibt aber gute Orientierung eben für den Hundehalter, Hundehalterin. Und was schon gemacht werden kann, dass gewisse Rechte damit verbunden sind, so wie eben die Sachkunde durchführen zu können. Ja? Und das muss zwar jeder machen, die Sachkunde oder jeder Hundehalter, aber nicht die Anbieter oder nicht jeder darf es durchführen. Da brauchen wir einfach gewisse Qualifikationen, wie in jedem Beruf. Ja, als Tierarzt muss ich auch meine Approbation haben und Mitglied in der Kammer sein, damit ich als praktischer Tierarzt tätig werden kann. Ich zum Beispiel bin zwar Tierarzt, aber ich bin nicht Kammermitglied und damit auch nicht als praktischer Tierarzt tätig. Und genauso ist es eben bei der Abhaltung von gewissen Vorgaben oder dass ich gewisse Ausbildungen verlange und das kann man natürlich immer machen, ja? Als Gesetzgeber auch, ohne dass ich verpflichte, dass jeder die Prüfung machen muss. Ja? Aber es entsteht ein gewisser Druck dann.
Die Sachkunde-Vorträge dürfen aber nur in Wien von Tierschutzqualifizierten, weil in Niederösterreich, war jetzt dieses neue Gesetz, das dürfen auch nicht tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen durchführen.
So ist es, das ist immer Sache der Bundesländer dann, ja. Wie ernst der Tierschutz im Bundesland genommen wird. Ja. Und die Wiener nehmen das halt sehr ernst, die sagen ja, Sachkunde ja, aber nur von qualifizierten Personen. Wer ist qualifiziert? Jene mit einer staatlichen Prüfung. Die Niederösterreicher haben das ein bisschen salopper angelegt und gesagt, naja, jeder Trainer. Ja. Damit ja, ist die Frage, wie wertvoll diese Sachkunde dann ist.
Ja, so ist es mit der Sachkunde, so ist es mit den Freiwilligkeiten. Wir haben jetzt schon öfter das gesagt, dass es eine Verpflichtung sehr schwierig ist einfach wegen der Gewerbeordnung. Es wäre aber vielleicht wünschenswert oder in Zukunft vielleicht notwendig, weil wir jetzt immer gesagt haben, es ist noch nicht verpflichtet. Das ist jetzt, wahrscheinlich kann ich da nur Ihre persönliche Meinung fragen, weil es eben von Verbandsseite her oder von Institutionen, das liegt an der Politik, glaube ich, im Endeffekt.
Das ist im Endeffekt eine politische Entscheidung, dass man sagt, ja, jeder Hundetrainer muss das machen, wird sich, glaube ich, als solches nicht durchsetzen lassen. Wenn man nach Deutschland schaut, die Paragraph 11 Prüfung, also nach Tierschutzgesetz Paragraph 11 in Deutschland, das gilt ja auch nur, diese Prüfung für Trainer, die im Gewerbe das ausüben, ja? Hundetraining, mhm. Nicht für Vereinstrainer. Und da wird's dann ohne das schwierig. Und in Österreich ist es so, dass es ja für alle gleich gilt, unabhängig davon, ob das ein gewerblicher Trainer ist oder auf Vereinsbasis. Und auf Vereinsbasis haben wir halt doch irgendwo summa summarum um die 2.500 Trainer, aber es gibt nur mehr sehr wenige Vereine, die nicht zumindest einen tierschutzqualifizierten Hundetrainer, Trainerin in ihren Reihen haben. Und damit geht's in die richtige Richtung. Ich hatte auch eine Diskussion vor einigen Jahren in Deutschland auf einem Podium, wo man das verglichen hat, wo die Deutschen dann gemeint haben, eigentlich ist das System, wie ihr das in Österreich habt, das Bessere, weil es einheitlich ist und für jeden offen und nicht nur verpflichtend für gewerbliche Trainer. Und Hundetraining haben wir heute in Österreich auch sehr viel auf Vereinsbasis, was grundsätzlich ja eine gute Sache ist, weil die einfach kostengünstiger ein Training anbieten können. Mhm. Und es gibt ja wirklich sehr viele Vereine, die das wirklich absolut toll machen, ja? Und die sich sehr viel antun, wahrscheinlich oft wesentlich mehr als gewerbliche Trainer, und das zu wirklich vernünftigen Preisen. Und damit ist es ein niederschwelliger Zugang für Hundehalter, in das Hundetraining zu kommen. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Also die Paragraph 11 Prüfung in Deutschland ist verpflichtend für gewerbliche Trainer, alle Trainer, Trainerinnen aus dem Vereinsbereich, und da in Deutschland gibt es sehr viele Ausbildungsvereine, sind außen vor. Und in Österreich ist es für alle offen, das freiwillige Gütesiegel, und damit kann das jeder machen. Und wenn ich so durch die Liste schaue, bei uns sind wahrscheinlich irgendwo um die 80% Vereinstrainer, die das Gütesiegel haben, und nicht gewerbliche Trainer. Also hat sich da schon einiges bewegt. Und da muss ich aber fairerweise dazu sagen, auch der ÖKV hat sich sehr, sehr stark bewegt in letzter Zeit. Ja. Zumindest der Dachverband ÖKV, denen das sehr wohl bewusst worden ist, ja, wir müssen da mehr machen, um tierschutzkonform zu arbeiten und das auch rauszutragen. Das Problem beim Dachverband ist immer die Verbandskörperschaften, die einzelnen, ja, die mitunter sehr mächtig sind, und wenn die sagen, interessiert uns nicht, kann der Dachverband in Wirklichkeit Kopf stehen, und dann wird nicht viel passieren. Also da ist sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, aber durch ein bisschen Druck aus der zweiten Gesetzgebungsriege, nämlich Länder, kann da schon sehr viel bewegt werden. Und ich bin ja neugierig, was mit der Sachkunde jetzt in der Novellierung von Tierschutzgesetz kommt, beziehungsweise wer das machen darf. Und das ist dann ein Bundesgesetz, und da wird es wahrscheinlich sehr ratsam sein, dass das doch einen Vorbehalt gibt oder gewisse Voraussetzungen. Ja? Wer darf die Sachkunde machen? Dann entsprechend ausgebildete und zertifizierte Trainer, Trainerinnen. Und wir haben ja die Abdeckung im gesamten Bundesgebiet, und dann werden halt noch mehr die Prüfung machen.
Aber es ist eben gar nicht so leicht, dass man sich wünschen würde, ja, das machen alle, weil es hat eben auch ein paar, man kann es eben oft pauschal nicht wirklich sagen. Also auch selbst Sie, die sagen, überzeugt sind vom Siegel, und natürlich dabei sind, ist dann schwierig zu sagen, ja, wir hätten gern, dass das alle verpflichtend machen, weil das natürlich eine ganz schöne Veränderung in den Vereinen bedeuten würde. Andererseits vielleicht wird es auch eine ethische Veränderung durchmachen, weil eben dann doch, wenn man ins ländliche Gebiet schaut, wird natürlich immer noch anders trainiert. Teilweise muss man leider wirklich sagen, als in städtischen Gebieten. Aber ja, es ist nicht so leicht, weil dann ist der Zugang vielleicht für die Halterinnen wieder ein anderer, weil das Training dadurch ja teurer wird, ist ein großes Thema.
So ist es. Ja, na, es ist nicht leicht zu beantworten. Ja. Auf der einen Seite wäre es natürlich wünschenswert, zumindest einmal für die gewerblichen Trainer das verpflichtend zu machen und auf Vereinsbasis, dass zumindest ein Trainer im Verein oder eine Trainerin im Verein die das Gütesiegel hat, weil dann färbt es auch ab auf die anderen. Ja. Wobei insgesamt denke ich schon, dass sich das Hundetraining in den letzten 12 Jahren doch deutlich gebessert hat in Österreich. Und die schwarzen Schafe, ja, die sowieso illegal tätig sind, die nach wie vor mit Kettenwürgern oder Würgehalsbändern arbeiten, die mit Teletac arbeiten, die mit chemischen Dressurgeräten arbeiten, die sind sowieso illegal unterwegs und da ist es eine Problematik des Nachweises und wie erwische ich die? Ja? Und da bedarf es einfach auch vom Konsumenten oder von Hundehalterseite einen kritischen Zugang. Wie arbeitet mein Trainer, meine Trainerin? Ja? Werden mir da verbotene Hilfsmittel angeboten und. Oder gibt es, gestern oder vorgestern war ich unterwegs, da habe ich das erfahren, dass es nach wie vor diese Ausbildungen gibt, wo Hunde eine Woche, zwei Wochen abgegeben werden und dann kommen sie gut erzogen zurück. Da klingelt es bei mir, ja? Da klingeln alle Alarmglocken, weil da wird höchst aversiv gearbeitet. Ja? Und das passiert halt irgendwo im stillen Kämmerlein, wo niemand Zutritt hat, es gibt keine Zeugen und der Hund wird gebrochen. Ja? Der wird wirklich in kürzester Zeit in eine erlernte Hilflosigkeit geführt und macht dann wirklich nur mehr das, was ich ihm sage. Ist aber ständig eine potenzielle Gefahr, dass er irgendwann durchbricht. Dann habe ich aber wirklich ein massives Problem. Und diese Dinge müssten, und da muss man dann den Hundehalter in die Pflicht nehmen. Ja? Da muss es klingeln. Ja? Weil ich persönlich habe immer wieder Anfragen, könnt ihr den Hund nehmen und trainieren? Ich sage, nein, wir Hundetrainer trainieren Menschen und nicht Hunde. Ja? Erst sekundär werden die Hunde trainiert. Primär werden die Menschen trainiert, mit ihren Hunden umzugehen und nicht den Hund trainieren. Das wäre ja hoffentlich als Trainer schaffen. Die Schwierigkeit ist, wie bringe ich meine Hundehalter dazu und bringe ich denen das Werkzeug bei, entsprechend mit ihrem Hund umzugehen, Signale des Hundes zu erkennen und dann das umzusetzen, weil nur dann habe ich ein gedeihliches Zusammenleben zwischen Hund und Mensch über ein Leben lang. Ja? Aber das ist eine Fehlmeinung, die ja nach wie vor da ist, dass ein Hundetrainer Hunde trainiert. Nein, er trainiert Menschen, mit ihren Hunden umzugehen.
Es war auch bei uns in der Ausbildung Thema, weil es geheißen hat, wer von euch arbeitet gerne mit Hunden, dann seid ihr in der Ausbildung eher ein bisschen fehl am Platz, weil wir arbeiten mit Menschen. Und ich sage auch immer, es ist ja egal, ob der Hund was bei mir richtig macht oder wenn ich da bin. Es muss für den Menschen, für die Familie, es muss im Umfeld funktionieren, auch wenn ich nicht da bin und jemanden an der Hand nehme und den Menschen das auch wieder zurückgeben, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Die Menschen, die Hundehalterinnen genau wissen, was sie tun sollen.
Das ist das Um und Auf, ja. Für diese Familie, für dieses Hund-Mensch-Paar muss es passen. Und da ist es irrelevant, ob der Hund Fuß geht, ob der Hund 2 Meter vorne geht und eine entsprechende Leine hat, ob der Hund im Bett schläft oder nicht im Bett schläft, das ist alles für uns nicht von Belang als Hundetrainer. Für den Menschen muss es passen und es muss für den Hund auch passen, dass es angenehm ist, dass der Hund schon lernen soll, dass er sich in der Umgebung, im Café, im Gasthaus entsprechend benimmt, dass er sich hinlegt, dass er nicht herumbrummelt oder noch schlimmer dem Kellner ins Haxel beißt und diese ganzen Dinge, sondern dass er lernt, ja, ich habe meine Ruhedecke mit und da lege ich mich hin und da kriege ich was zum Kauen drauf und gebe Ruhe. und das an lockerer Leine geht und nicht ständig diesen Zug hat am Hals, weil es für den Hund einfach trotzdem unangenehm ist. Also diese basalen Dinge, alles andere ist in Wirklichkeit irrelevant. Ja? Wir brauchen gut sozialisierte Hunde, gut sozialisiert auf Menschen, auf andere Hunde, und wir brauchen den nötigen Umgang, den respektvollen Umgang zwischen Mensch und Tier. Und wenn das passt, dann wird sich der Hund wohlfühlen und dann haben wir unsere Sache erledigt. Ja? Alles, was darüber hinausgeht, an Hundesport oder Jagd oder was auch immer, ist völlig egal. Ne? Das ist ein zweites Paar Schultern. Aber für den Familienhund ist es wichtig, dass er sich wohlfühlt und dass er sozial und oder gut sozialisiert ist und eine gute Umwelt- und Sozialverträglichkeit hat. Und das ist das Wesentliche.
Ein gut sozialisierter Hund auf Menschen, andere Hunde und die Umwelt, das ist wirklich das Wesentliche, worauf es im Leben mit Hund ankommt. Danke vielmals an Magister Karl Weißenbacher fürs Licht in die ganze Sache mit dem Gütesiegel der tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen bringen. War für dich etwas Neues dabei? Oder hast du zum Beispiel schon gewusst, dass alle Hundetrainerinnen in Österreich tierschutzqualifiziert arbeiten müssen? Sie haben sich also auch an das Tierschutzgesetz zu halten? Klingt logisch, alle müssen sich natürlich an die Gesetze halten. Also wenn du jemanden siehst, der das Gesetz missachtet, zum Beispiel Hunde an Kettenwürgern führen, einen Leinenruck machen, mit etwas nach dem Hund werfen, ihn schlagen etc., dann kannst du dies melden, auch wenn oder vor allem, wenn es ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin ist. In die Shownotes habe ich dir diesmal das Gesetz zum Nachlesen gepostet. Du findest dort auch eine interessante Doku über das Gefühlsleben der Hunde sowie Links zum Messeli-Forschungsinstitut. Das war's mit der dritten Staffel des Gespürhund-Podcasts. Es wird jetzt zum Jahresjubiläum eine kleine Pause geben. Ich sag's ganz ehrlich, es geht sich momentan einfach nicht aus bei mir. Es wird aber wieder die Podcast-Zeit kommen. Ich denke an Spätsommer oder Herbst. Folge mir auf jeden Fall auf Social Media, damit du weißt, wann es weitergeht. Oder auch auf Steady. Dort findest du meinen E-Mail-Newsletter. Alle Infos dazu, wie immer, in den Shownotes. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit mit deinem Hund. Bis bald, wir hören uns.